meinem Wort und seinem Wort ist gewichtsmäßig auf jeden Fall eindeutig. Ich hoffe, dass das auch so inhaltlich ist. Danke für euer Vertrauen und für eure Gebete. Dann möchte ich auch direkt anfangen. Und zwar geht es bei mir heute darum, wie uns Gott begegnet. Gott sucht die Beziehung zu den Menschen von Anfang an, das haben wir auch in der Schrift. Vor dem Sündenfall gab es ja eine innige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Er war einfach im Garten und Gott hat ihn jeden Tag besucht. Und als der Mensch diese Beziehung durch seinen Ungehorsam zerstörte, lesen wir, wie Gott sich nach den Menschen ausstreckt. 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Also Gott geht da wirklich auf uns zu, er ringt um uns. Und das können wir mehrfach im Alten Testament nachlesen, wie Gott um sein Volk kämpft. Mit Liebe, Gnade, aber auch Strafe zur Erziehung und immer wieder Vergebung. 1. Timotheus 2, 3 bis 4 möchte ich euch lesen, mit euch lesen. Dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier steht es klar, was Gott vorhat mit uns. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wie kommt Gott aber zu diesem Ziel? Der wichtigste Baustein ist natürlich unser Herr Jesus, ohne den niemand gerettet werden kann. Aber was brauchen wir noch, beziehungsweise besser formuliert, wie kommen wir zu diesem Jesus? Denn außer Jesus brauchen wir nichts. Ich habe da nochmal drüber gelesen und dachte, nein, so kannst du es nicht sagen. Wir sind ja so gefangen genommen von dem, was uns umgibt, von allem, was uns umgibt. Die Menschen nehmen Gott nicht wahr. Habe ich ja auch was Kleines, Psalm 53, Vers 3 bis 5. Heinz ist bestimmt schneller. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Haben denn keine Erkenntnis, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot? Gott rufen sie nicht an. Das heißt, wenn Gott einfach im Himmel bleiben würde und nicht den Kontakt zu uns suchen würde und sich offenbaren würde, so hätten wir keine Chance, zu ihm zu kommen. In Römer 1, Vers 18 bis 23 sagt uns allerdings Paulus, dass jeder Mensch allein durch die Wahrnehmung der Schöpfung zu der Erkenntnis kommen sollte, dass es Gott gibt. Können wir nachlesen, ist vielleicht jetzt zu viel. Vielleicht kennt ihr es auch. Aber reicht das allein, um gerettet zu werden, einfach zu erkennen, dass es Gott gibt? Nein. Jakobus, hat Dennis uns ja auch gepredigt, das ist schon lange her, Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Also die werden nicht gerettet, obwohl sie wissen, dass es Gott gibt. Wir müssen also mehr über Gottes Plan wissen und die Beziehung zu ihm suchen. Gott macht es uns aber nicht absichtlich schwer. Nein, er trauert über alle, die am Ziel vorbeigeschossen sind. Wie Gott sich zeigt und uns den Zugang zu ihm erleichtert, das möchte ich euch heute erklären, es versuchen. Und zwar der Haupttext, den ich da ansprechen will, ist 2. Mose 19, Vers 16 bis 25. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Also, nee, ich wollte euch noch kurz mit reinnehmen, was passiert ist. Also, Israeliten sind aus Ägypten, geflohen ist eigentlich falsch. Also sie sind begleitet worden mit starker Hand und sie sind jetzt durch die Wüste gewandert eine Weile und sind jetzt am Berg Horeb und kurz nach dieser Passage kommen die 10 Gebote, auch die Gott gibt. Also das ist das Szenario. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen und zum Herrn hinaufsteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Jetzt kommen die 10 Gebote, und das ist aber heute nicht mein Fokus. Es geht heute darum, wie Gott uns begegnet und wie er das aufbereitet. Und dann lese ich jetzt noch im 20. Kapitel 18 bis 21 nur noch. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Wie macht sich Gott also bemerkbar? Donner, Blitze, Hörnerschall, der Berg bebt und raucht bei Gottes Ankunft. Wie groß ist unser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde? Wir wissen heute, dass Gott nicht nur den sichtbaren Himmel und die Erde, sondern das gesamte Universum gemacht hat, von dem aus menschlicher Sicht heute gesagt wird, dass es unendlich sei. Das heißt, wie groß ist dann Gott? Größer als unendlich? Das übersteigt bei weitem unser Vorstellungsvermögen. Wie kann es dann sein, dass bei Gottes Ankunft nur der Berg ein bisschen raucht und bebt? Was passiert, wenn das Volk sich zu sehr Gott nähert, diesem starken, unendlich großen Gott? Jetzt stellt euch den Berg vor und diese Grenze um den Berg, und Gott fährt auf diesen Berg hinab. Ist Gottes Gegenwart wirklich nur auf diesen Umkreis begrenzt, also auf den von Mose mit der Grenze gekennzeichneten Bereich? Ich stelle hier die These auf, dass Gott sein Erscheinungsbild so wählt, dass es dem entspricht, was er uns in dem Moment zeigen will bzw. erklären möchte. Wenn Gott buchstäblich auf der Erde landen würde, würde diese zu Staub zerfallen und niemand würde dies überleben. Salomo weiß, dass Gott nicht in einer von Menschen gemachten Wohnung lebt. 1. Könige 8, 27 möchte ich da kurz mit euch lesen. Also Salomo, der Sohn von David, soll ja dann den Tempel bauen, den David nicht bauen durfte. Und dann sagt er: Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Also ihm ist es völlig klar, dass Gott nicht so klein ist, dass er in einen Tempel passt. Und auch nicht auf einen Berg. Also als Gott dem Volk Israel auf dem Berg die 10 Gebote übergeben hat, wollte er dem Volk zeigen, dass er heilig ist durch diese ganzen Maßnahmen. Heilig heißt abgesondert und erstmal für die Menschen unerreichbar. Gottes Wesen, seine Heiligkeit ist so anders als wir Menschen, dass wir in dieser Gegenwart nicht bestehen können. Und dies hat Gott eben durch die Phänomene auf dem Berg gezeigt. Mose, sein auserwählter Mittler, ist wegen seiner Berufung der Einzige, der Gott begegnen darf und kann. Die Israeliten verstehen die Geste Gottes. In 2. Mose 20, Vers 19 sagen sie zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Warum hat sich Gott jetzt dem Volk so eindrucksvoll gezeigt? Mose gibt uns die Antwort in Vers 20: Damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Und da haben wir ja auch beim Rainer Rotärmel vor wenigen Wochen gehört, was diese Furcht eben ist und nicht nur diese Ehrfurcht, wie es oft runtergespielt wird. Es ist wirklich eine Furcht. Gott packt diese Effekte aus, um dem Volk eine wichtige Sache beizubringen. Er wählt weise seine Mittel. Stark genug, um zu beeindrucken, sehr zu beeindrucken, aber nicht so stark, wie er könnte, damit nicht alle auf der Stelle sterben. Ich springe ein Stück sogar zurück für die Einführung des Passahlammes in 2. Mose 12, Vers 3 bis 10. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Das Lamm als Stellvertreter für den Erstgeborenen. Also in den anderen Häusern, die das nicht machen, sind ja die Erstgeborenen gestorben. Und wir wissen heute mit dem Neuen Testament, dass das eigentliche Lamm die Israeliten nicht schützen konnte. Es ist auch eine Stellvertretung. Jesus ist ja dieses wahre Lamm. Also das Lamm ist ein Bild für Jesus. Und durch seinen Tod ist die Schuld gesühnt und dies ist der einzige Ausweg aus dem Problem, dass der Sündelohn der Tod ist. Gott hat wieder in einem Bild zu den Israeliten gesprochen. Das Blut an den Türpfosten ist ein Zeichen dafür, dass in diesem Haus Gottes Auserwählte wohnen. Und wie ich eben gelesen hatte, das Lamm musste vollständig gegessen werden. Ein Opfer, welches sich durch seine Vollständigkeit auszeichnet. Durch das Essen und Schmecken des Lammes wird Gott sehr stark erlebbar. Also wirklich mit dem Körper aufnehmbar. Wer kennt das Beispiel mit dem Sklaven und dem Ohr und dem Nagel? Kennt ihr das? Keiner hebt die Hand, dann müssen wir es lesen. 2. Mose 21. Es ist sehr, sehr plastisch. Vers 2 bis 6. Das sind die ganzen Gesetze, die Mose ja weitergibt. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen, im 7. aber soll er umsonst frei ausziehen. Falls er allein gekommen ist, soll er auch allein ausziehen. Falls der Ehemann einer Frau war, soll seine Frau mit ihm ausziehen. Falls ihm ein Herr seine Frau gegeben und sie ihm Söhne oder Töchter geboren hat, soll die Frau und ihre Kinder ihrem Herrn gehören, er aber soll allein ausziehen. Falls aber der Sklave sagt, und darum geht es mir jetzt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren, also so ein Nagel, und dann soll er ihm für ewig dienen. Also diese starke Gebundenheit an das Haus wird eben ausgedrückt durch diese physisch spürbare Geschichte, dass der Nagel durch das Ohr geschlagen wird. Der wird natürlich danach wieder entfernt, aber dem Sklaven sollte sehr deutlich und körperlich bewusst werden, welche Entscheidung er hier trifft. Und was ich hier hervorheben möchte, ist, dass es eben nicht wie am Berg Gott ist, der hier einen Nagel plötzlich fliegen lässt und durch das Ohr vom Sklaven schießt, sondern der Mensch, also Gott wird in keinster Weise selbst aktiv, sondern der Mensch ist beauftragt, menschlich mögliche Dinge zu tun, um Gottes Prinzipien am Körper erlebbar zu machen. Und jetzt gehe ich noch eins weiter. David, der vor der Lade tanzt, die als diese in Bala, von Bala in Juda über Umwege nach Jerusalem gebracht wird. In 2. Samuel 6, 1 bis 5. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über dem Cherubim thront, ausgerufen ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. David tanzt vor dem Herrn. Wer hat schon mal vor dem Herrn getanzt? Frank. Gut. Ich habe dich jetzt geoutet, da ganz hinten. War dies erlaubt? War es bei dir erlaubt? Hatte David einen Auftrag, dies zu tun? Nein. Er hat in diesem Moment entschieden, dass dies seine Freude über Gottes Segen zum Ausdruck bringen würde. Auf der ersten Strecke dieser Lade wurde die Lade auf einen Wagen gehoben und das entspricht nicht der Vorschrift, dass die Lade eigentlich getragen werden sollte von den Israeliten. Und da ist ja dann auch passiert, ich weiß nicht, wer es weiß, dass die Lade ja so runtergerutscht ist und der Usa ist drangegangen, hat sie schützen wollen vom Runterfallen und ist dabei gestorben. Es war hier nicht ausreichend Ehrfurcht vor der Lade bzw. vor Gott vorhanden. Und dementsprechend hat David dann auch Angst gehabt und jetzt sprechen wir wieder nicht vor Ehrfurcht, sondern er hat wirklich Angst gehabt vor der Lade und will sie zunächst doch nicht nach Jerusalem bringen, sagt lieber, bleib weg von mir und er lässt sie ins Haus Obed-Edoms bringen. Als er dann aber hört, wie dieser Obed-Edom so gesegnet ist durch die Lade, dann, weiß nicht, ob er eifersüchtig wird, aber er hat doch erkannt, wie wichtig das ist und will die Lade doch zu sich bringen. Ich lese jetzt mal nicht noch das nächste. Also David ist das nächste Mal vorsichtiger, also nach 6 Schritten oder 5 wird erstmal ein Stier geopfert und dann gehen sie nochmal 6 Schritte, dann wird nochmal ein Stier geopfert. Und ein bisschen was muss ich aber doch lesen. Vers 2. Samuel 6, 13 bis 16 wollte ich lesen. Ich lese ab 14. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, in Klammern seine Frau, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Also David tanzt mit aller Kraft, das wird ja nochmal betont, er hat ja schon getanzt, mit aller Kraft vor dem Herrn, so bringt er seine Freude zum Ausdruck. Aber wie steht's mit Michal? Sie verachtet den König David für sein lächerliches Verhalten. Welchen Blick hat sie? Sie sieht ihren Mann, den König des Volkes, und dieser sollte sich nicht so unwürdig verhalten. Aber sie hat die Perspektive der Menschen. David freut sich und demütigt sich vor Gott. Er drückt mit seinem Körper aus, wie er zu Gott steht. Die Reaktion der Menschen, ja sogar seiner eigenen Frau, ist ihm egal in dem Moment. In Vers 20 bis 23 muss ich auch noch lesen. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen, und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Also hat Michal es richtig gemacht? Nein, glaube, das ist klar, wenn wir wissen, dass im Alten Testament oder in diesem ganzen biblischen Bezug Kinderlosigkeit eine große Strafe war oder als Strafe empfunden wurde, als wahre Demütigung eigentlich. Das waren jetzt alles Beispiele aus dem Alten Testament. Und jetzt wissen wir alle, da gibt es einen ganz ordentlichen Bruch oder einen sehr starken Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wie hat sich die Situation mit dem Kommen des Messias jetzt verändert, mit seinem Opfer? Sind diese ganzen Handlungen und Opfer nicht durch Schatten und Bilder, wie ich ja auch eben selber gesagt habe, und Jesus hat das Eigentliche vollbracht? Springen wir ins Neue Testament, Hebräer 9. bis 12. Also vor diesem Abschnitt wird das Zelt der Begegnung beschrieben und in das Allerheiligste durfte der Priester nur einmal im Jahr um für sich und das Volk Opfer zur Sühnung darzubringen. Also Vers 8 bis 12. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, also im Alten Testament, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und da befinden wir uns heute. Die Zeit der richtigen Ordnung ist heute. Jesu Opfer ist vollbracht. Hören nun alle Handlungen auf, die dieses Eigentliche symbolisieren. Jesus hat den Plan Gottes im Gehorsam durchgeführt. Es gibt keinen Bedarf mehr für Tieropfer. Ich denke, da sind wir alle einig. Aber wir Menschen sind immer noch die gleichen. Leicht ablenkbar, schnell unzufrieden, fixiert auf uns selbst. Wir benötigen es, dass uns Gott ruft und sich uns offenbart. Und wenn wir das Evangelium einmal angenommen haben, müssen wir trotzdem immer wieder daran erinnert werden. Ich lese kurz zwei Verse, müssen wir nicht mit aufschlagen. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und 2. Petrus 1, Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Also zweimal erinnern. Wie geht Gott also seit dem endgültigen Opfer Jesu vor, um uns zu begegnen, um sich erlebbar zu machen? Ein Beispiel aus dem Neuen Testament in Johannes 13, 1 bis 5. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, um mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Und noch Vers 12 bis 17. Als nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Jesus möchte, dass wir die Haltung unseren Geschwistern gegenüber nicht nur innerlich haben, sondern auch durch eine körperliche Handlung ausdrücken. Jetzt kommt die spannende Frage, ist das wörtlich gemeint? Wer hat schon mal eine Fußwaschung gemacht? Zwei. Frank, du bist voll drauf schon, du brauchst gar nicht mehr zuzuhören. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nur ein Bild für die Haltung, die wir zueinander haben. Jesus hat in vielen Gleichnissen zu uns gesprochen, zu den Jüngern gesprochen, natürlich damit auch zu uns. Und hier macht er aber mehr als ein Gleichnis. Er selbst wäscht tatsächlich den Jüngern die Füße. Und ich denke, da wird keiner widersprechen, dass das so passiert ist. Petrus möchte dies ja auch gar nicht zulassen, das ist ihm peinlich oder er meint, es wäre nicht angemessen. Aber auf Jesu Erklärung, was dies bedeutet, ändert er seine Meinung und dann will er ja sogar ganz gewaschen werden. Und dann ruft er die Jünger zweimal dazu auf, dies auch zu praktizieren. Vers 14, ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Okay, vielleicht noch nicht deutlich genug. Vers 15, er hat uns ein Beispiel gegeben, das auch wir tun, wie er uns getan hat. Vielleicht noch einmal, wenn es immer noch nicht verstanden wurde. Vers 17, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also wenn ihr es wisst und tut. Hier steht, wenn ihr es tut, nicht wenn ihr es verstanden habt. Klingt es so, als ob es nicht wörtlich gemeint ist? Auch die Anmerkung in meiner Ryrie-Bibel bedeutet diese Aufforderung so, dass wir einander vergeben sollen, einander aufopferungsvoll dienen sollen, also nicht wortwörtlich die Füße waschen. Also ich habe ja eben meine Hand gestreckt, ich habe es zweimal erlebt, dass diese Fußwaschung wirklich durchgeführt wurde. Für mich persönlich war es eine Bereicherung. Beim ersten Mal, das war in einer anderen Gemeinde, hatte mir eine Glaubensschwester aus der Gemeinde während einer Thomasmesse die Füße gewaschen. Es war wirklich ein komisches Gefühl zunächst. Wir hatten so einen Stuhl aufgebaut und dieses Waschbecken davor und je nachdem, welche Position man einnehmen wollte, hat man sich da hingesetzt oder halt davor gekniet. Und ich habe mich da hingesetzt, habe den Schritt gewagt und dann kam diese Freundin und ich wollte mir dann die Schuhe schnell aufbinden, aber sie winkte ab und machte einfach alles von vorne bis hinten. Sie wollte einen vollständigen Dienst an mir tun. Danach hatte ich dann das Bedürfnis, ihr jetzt die Füße zu waschen, aber das war jetzt auch nicht dran. Unsere Gesellschaft basiert ja irgendwie darauf, dass wir alles zählen und ausgleichen. Eine Hand wäscht die andere. Aber diese Geste war und blieb ein Geschenk. Jetzt geht es natürlich nicht um die Sauberkeit der Füße. Diese unübliche Geste drückt Demut aus. Und nicht nur in dem Moment, nein, ich finde, es hat sich auch auf den täglichen Umgang miteinander ausgewirkt und unsere Beziehung auch verändert, bereichert. Es ist halt doch ein Unterschied, einfach nur zu sagen, dass man sich demütigt oder es auf so beeindruckende Weise zu tun und zu verdeutlichen. Bevor ich weiter darauf eingehe, ob wir dies auch einander tun sollen, möchte ich euch ein anderes Beispiel geben, wo sich alle einig sind. Das Abendmahl. Ja, ich lese es noch, ich glaube, ich bin noch in der Zeit. Lukas 22, 14 bis 20. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was für eine intensive Belehrung. Hier wieder nicht nur ein Gleichnis, sondern wirklich eine Handlung. Und die Verdeutlichung von Jesu Werk dadurch, dass wir tatsächlich uns vorstellen, dass wir sein Blut trinken und seinen Leib essen. Das hatte Jesus ja auch schon vorher mal angekündigt, als er dieses Gleichnis von dem Brot gegeben hat, der Volksmenge. Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Da haben sich ja auch einige schon dran gerieben, dass er das so sagt, dass sie ihn essen müssen. Und Jesus wollte den Jüngern und auch uns helfen, sein Werk besser zu verstehen. Und durch diese zu wiederholende Geste uns auch immer wieder das ins Gedächtnis zu rufen. Vers 19 steht ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also tut dies und wir tun es ja auch einmal im Monat. Das ist eine Handlung, die mich manchmal sehr berührt. Die erreicht eben nicht nur mein Denken, sondern meine Gefühle. Aber das habe ich mir extra noch hier davor geschrieben mit Bleistift, ist es natürlich nicht richtig, sich nur auf die Gefühle zu verlassen. Wenn man sich weit weg von Gott fühlt, so ist er doch da und hält uns. Und die Wahrheit steht halt hier drin. Wenn hier drin steht, dass wir befreit sind durch sein Blut, auch wenn wir uns mal nicht so fühlen, dann gilt es trotzdem. Und das ist natürlich sehr wichtig. Auf diese Schrift können wir uns verlassen, es ist nachlesbar. Aber Gott schenkt uns eben auch starke Gefühle, wenn es dran ist, wenn er meint, es ist richtig. Gott will mit unserem ganzen Menschen in Berührung kommen. Jetzt komme ich nochmal auf die Fußwaschung zurück, wie ich es versprochen habe. Wir haben das Abendmahl in drei Evangelien, Matthäus 26, Markus 14 und Lukas 22, aber die Fußwaschung kommt nur bei Johannes vor. Das Abendmahl wird auch nochmal in den Evangelien darauf Bezug genommen. Und ein großer Unterschied ist eben auch, dass von den ersten Gemeinden berichtet wird, dass sie das Mahl des Herrn hielten, ja sogar täglich hielten in Apostelgeschichte 2, 46. Aber wie steht es mit der Fußwaschung? Es wird nicht direkt berichtet, dass die Urgemeinde die Fußwaschung durchführte. Aber in Lukas 7, 36 bis 47 wird von der Frau berichtet, die Jesus die Füße wusch. Ihr kennt es wahrscheinlich, die Sünderin, die zu ihm zu Tisch kommt, während er beim Pharisäer eingeladen ist. Und sie kniet vor ihm nieder, benetzt seine Füße mit Tränen und wäscht ihm die Füße und gießt auch sehr teures Öl drauf. Und sie wird auch von den Pharisäern kritisiert. Aber Jesus lobt diese Frau vor allen für diese Tat. Und auch in Johannes 11, Vers 2 wird diese Frau erwähnt. Jetzt war ich bis zur Vorbereitung dieser Predigt eigentlich fest der Meinung, dass es keinen weiteren Hinweis auf die Fußwaschung in den ersten Gemeinden gibt. Aber dank Software, die wir heute haben, konnte ich das ganze Neue Testament nach dem Wort Füße durchsuchen. Das war dann machbar. Und 1. Timotheus 5, 9 bis 10 möchte ich kurz mit euch lesen. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie der Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Also ich denke, ihr habt gehört, worauf ich hinaus wollte. Es gibt also neben der direkten Aufforderung von Jesus an seine Jünger diesen einen Hinweis auf die Fußwaschung. Und Sascha hat uns in seiner ersten Predigt darauf hingewiesen, dass Themen, die nur wenig Erwähnung in der Schrift finden, nicht deshalb ignoriert werden dürfen. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, steht in 2. Timotheus 3, 15. Ich denke, dass Paulus hier die Fußwaschung oder die Wichtigkeit der Fußwaschung nochmal hervorhebt, weil diese Handlung eine Bedingung dafür ist, dass diese Witwe als echte Witwe ins Verzeichnis aufgenommen wird. Und da hängt ja einiges davon ab, eben ob sie versorgt wird, ob sie was zu essen bekommt, denke ich, so habe ich es verstanden. Und der einzige Ausweg, dies anders zu sehen, ist jetzt noch zu sagen, dass Paulus auch dies im übertragenen Sinne gemeint hat. Hat sie also auch im übertragenen Sinne Kinder aufgezogen, Fremde beherbergt? Warum dieses bildhafte, zu verstehende Beispiel inmitten der praktischen Dinge? Könnt ihr drüber nachdenken. Ich werde da kein abschließendes Urteil jetzt sprechen. Ja, warum bin ich jetzt, wie bin ich zu dieser Predigt gekommen? Ich habe in meinem Christsein schon sehr viele unterschiedliche Gemeinden erlebt und auch Gemeinden, die viel Wert auf solche Handlungen legen, die Gott und unseren Dienst an ihm erlebbar machen. Dazu gehören auch ausgedehnte Lobpreiszeiten, stundenlang. Eventuell steht der eine oder andere dabei auf, streckt die Hände in die Luft oder geht auf die Knie. Mir sind während solcher Lobpreiszeiten schon oft die Tränen gekommen und ich habe mich Gott sehr nahe gefühlt. Eine persönliche Berührung, so würde ich es bezeichnen. Einmal war es so, da war ich neu in Stuttgart und habe Gemeinden gesucht. Und da habe ich mich wirklich so geführt, als ob Gott einen Eimer Liebe über mich ausgießt. Das war so extrem. Und ich bin allerdings trotz dieses Erlebnisses nicht in dieser Gemeinde geblieben. Es gab eben andere Dinge, die nicht passten und die ich auch für wichtiger fand. In manchen anderen Gemeinden wird eine tatsächliche Salbung durchgeführt, da wird ja auch oft davon berichtet in der Bibel. Berufene Älteste oder Diakone beten mit Handauflegung für Geschwister und bestreichen anschließend mit einem wertvollen Öl die Stirn dessen, der gesalbt wird oder für den gebetet wird. Kurze Pause. Ungesund wird es natürlich dann, und deswegen bin ich auch nicht in der einen Gemeinde geblieben, wenn eben der Inhalt der Lehre vernachlässigt wird oder vielleicht auch falsch ausgelegt wird, einen kleinen Stellenwert bekommt. Ein starkes negatives Beispiel habe ich selbst erlebt. Da war ich noch Kind, ganz frisch im Glauben. Zwar in einer Hamburger Gemeinde, und zwar die wurde geleitet von Wolfram Kopfermann. Ich denke, einigen ist der Name vielleicht bekannt. Und da wurde für Geschwister gebetet, damit der Heilige Geist sie erfülle. Ich denke, das ist soweit biblisch. Jetzt fielen viele dabei um und schliefen eine Weile auf dem Boden. Mein Vater hat dies erlebt und hat es wirklich als sehr positiv empfunden und mir auch so beschrieben. Ich ließ dann auch für mich beten, ich war ja noch minderjährig. Und als ich aber nicht umfiel, also es waren zwei Personen, eine vor mir, eine hinter mir, dann fängt die eine so langsam vorne an zu drücken. Und das war einfach nicht richtig, das habe ich sofort gespürt. Und wir können einfach Gottes Eingreifen nicht erzwingen oder selbst übernehmen. Völlig falsch. Also ich denke auch Abraham, der dann meint, die Prophezeiung selbst zu erfüllen, indem er eine andere Frau nimmt, da sehen wir auch, was das für ein Umweg ist. Ein anderes Beispiel habe ich nur gehört, kann ich jetzt nicht dafür gerade stehen. Während der Prediger sagte, spürt ihr, wie der Heilige Geist wirkt, öffneten Mitarbeiter die Fenster und erzeugten einen Luftzug, der sich wie der Heilige Geist anfühlen sollte. Manipulation. Ein anderes Beispiel, wie man falsch abbiegen kann, können wir sehr weit vorne nachlesen. Das goldene Kalb. Wenn man jetzt so meiner Predigt zugehört hat, könnte man ja sagen, wir tun jetzt das Kalb dahin, das steht jetzt für Gott und dann können wir es uns besser vorstellen. Mose war ja zu lange auf dem Berg, oder haben zumindest die Israeliten gedacht, dass er zu lange dort ist. Und die fühlten sich alleine und sie sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Gott sollte erlebbar gemacht werden. Aber der Fehler, den sie gemacht haben, steht in Vers 4, also 2. Mose 32. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Nein. Oft wird ja beschrieben, die Götzen der Völker haben keinen Mund, haben keine Ohren. Dieses Kalb hat das alles nicht gehabt. Sie haben Gott durch das Kalb ersetzt und dieses anstatt Gott angebetet. So kann man wirklich sehr weit abbiegen. Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass die Katholiken die Monstranz, also das Gefäß, in dem die Oblaten für das Abendmahl liegen, anbeten und verehren. Und auch wenn ich hier in Ditzingen in der katholischen Gemeinde bin, steht ja dieses große Ding, also warum bin ich da, wenn meine Kinder irgendwie eine Schulfeier haben oder so. Das sieht wirklich krass aus. Und ich habe auch schon Ausstellungen über Kunst gesehen, wo es irgendwie Kunst von Kirchen geht, wie diese goldbesetzten, Diamanten übersäten Dinger dort stehen, das lenkt einfach ab. Ich finde es sehr schön, dass wir so ein schlichtes Kreuz haben. Kann man aus zwei Balken einfach zusammennageln. Es ist halt nicht der Wert dieses Holzes, sondern das, was wir alle dahinter verstehen. Aber wenn es so gefährlich ist wie die Israeliten mit dem Kalb, lassen wir es dann lieber ganz bleiben? Das halte ich für falsch und das tun wir ja auch nicht. Aber ich finde, dass Gott erleben zu wollen, nur am Hören auf das Wort unsere Gotteserfahrung beschränken würde und es entspricht nicht dem Bild, was ich in der Bibel lese. Und jetzt wird es spannend. Ich habe aber den Eindruck, dass hier in der Gemeinde schon relativ große Bedenken da sind, das in der falschen Richtung zu übertreiben und symbolische Handlungen durchzuführen und da vieles, dass dann vieles abgelehnt wird, was uns vielleicht unser Erleben mit Gott intensiver machen könnte. Zur Vorbereitung des Karfreitags-Gottesdienstes hatte ich regen Austausch mit Chris, hat er ja die Predigt gemacht und ich habe die Moderation gemacht. Und es ging halt um das Für und Wider der Ausgestaltung des Karfreitag-Gottesdienstes mit zusätzlichen Gesten, zusätzlicher ungewöhnlicher Dekoration. Und er war da auch sehr vorsichtig oder eigentlich mehr als vorsichtig. Wir hatten einen nicht geringen Wortwechsel darüber. Und er hat mich in einigen Punkten korrigiert. Ich habe mich auch korrigieren lassen. Ich denke, wir haben wirklich brüderlich aufeinander gehört. Aber er hat auch nicht alles abgelehnt und hat hinterher auch gesagt, dass es echt, dass es gut war. Chris, Grüße an dich im Kinderraum. Es war ein intensiver Gottesdienst und da bestand auch die Möglichkeit, die eigenen konkreten Sünden auf einen Zettel zu schreiben. Und diese Zettel konnten entweder mitgenommen werden oder eben als Gebetsanliegen an das Morgengebet übergeben werden. Und ich war echt positiv überrascht, dass so viele daran teilgenommen haben und habe auch einige positive Rückmeldungen bekommen. Also ich denke, mein Vorstoß ist akzeptiert worden. Ich möchte also euch einladen, darüber nachzudenken mit all dem, was ich heute aus der Schrift gelesen habe. Ich hoffe sehr, der Dietmar hat uns ja einen Predigerkurs gegeben. Und er hat gewarnt, also das ist jetzt meine zweite Predigt, er hat gewarnt davor, eine Themenpredigt zu machen. Also nicht eine Stelle zu nehmen und diese auszulegen, sondern ein Thema und sich die geeigneten Stellen zu suchen. Das habe ich jetzt heute gemacht. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht ein falsches Bild jetzt rübergebe, was nicht dem von Gott entspricht, indem ich mir eben die Stellen rausgepickt habe und die im schlimmsten Fall aus dem Zusammenhang gerissen hätte und da meine Ansicht befestigen wollte. Prüft es selbst. Also, ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, in welcher Weise symbolische Handlungen und zugelassene Emotionen uns noch näher zu Gott bringen können. Gott ist nicht greifbar und fühlbar für uns Menschen, aber er sucht unsere Nähe. Ich erinnere an Adams Sündenfall und Gottes Reaktion. Wo bist du, ruft uns Gott zu. Gott variiert sein Erscheinungsbild so, dass wir ihn erleben. Und er will uns dabei helfen. Er schaut nicht von ferne zu und guckt und schüttelt unverständlich den Kopf und denkt, was machen die da? Nein, er kommt immer wieder auf uns zu. Und wir könnten vielleicht durch diese symbolischen Handlungen unsere auf die Lehre basierte Erkenntnis festigen. Das wollte ich euch dazu einladen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich heute die Predigt machen durfte, dass es jetzt auch so kam, dass sie vorgezogen wurde und dass ich eben jemand bin, der sich weit vorne vorbereitet und nicht erst im letzten Moment. Ich danke dir dafür, dass es jetzt parat war und ich wünsche mir sehr, dass es alles in deinem Sinn war, was ich gesagt habe. Und hilf jetzt auch, dass wir als Gemeinde das Ganze im Herz bewegen können und dass einfach ja, du uns noch mehr zu dir ziehst, dass unsere Beziehung zu dir intensiver noch wird, dass wir unser Leben dir mehr und mehr hingeben, dass wir uns nicht zu sehr von dem Rest der Welt gefangen lassen nehmen und dass unser Kopf und unser Herz ganz bei dir ist. Amen.